Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde des Sportpodcast Einwurf. Wir haben Jubiläum. Es ist die 50. Folge, meine Damen und Herren. Und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und eingeschaltet hat natürlich auch meine geschätzte Kollegin in Darmstadt. Und Sie wissen natürlich, wer es ist. Hallo, liebe Olivia.
Hallo, Sebastian. Mensch, Jubiläum, Halbzeit, Jubiläum. Was auch immer.
Halbzeit, naja, ich weiß nicht, ob das Halbzeit ist, aber 50 Folgen werden wir dann in Kürze produziert haben. Und ich würde sagen, 50. Folge, das in EM-Zeiten, da müssen wir uns natürlich auch ein vernünftiges Jubiläumsthema suchen. Ne? Also beziehungsweise wir haben es hoffentlich schon gefunden.
Ja, du sagst es, wir haben uns ja heute mal was Besonderes ausgedacht, haben gedacht, ein Gast reicht uns nicht, ne?
Nee, 50 Folgen, da kann man ruhig mal ein paar mehr Gäste sozusagen einladen und siehe da, ich hoffe, Sie sind dann auch gleich bei uns und Sie sind in der Leitung. Vorab die Frage, guckst du eigentlich regelmäßig EM, also hast du dir die Spiele alle angeguckt?
Ja, ich habe die mir alle angeguckt, nicht nur die deutschen, sondern auch von den anderen Spielen was. Man muss ja sagen, jetzt bei gutem Wetter abends mit einem Bierchen auf dem Balkon und EM, das kann man schon machen.
Genau, das haben die Menschen wahrscheinlich 1954 nicht ganz so locker machen können. Da sind wir schon beim Thema, nämlich am 4. Juli, als Deutschland das erste Mal Weltmeister war und das Wunder von Bern sozusagen seinen Lauf nahm. Hast du den Film gesehen?
Ja, habe ich auch geschaut, war damals vor allem, also ich bin schon direkt in 1954 angekommen, war ein mega cooler Film und ich habe ihn mir vor kurzem auch wieder angeschaut. Also ja, was soll ich sagen? Ich freue mich auf die heutige Runde.
Absolut. Damals haben über 3 Millionen Menschen im ersten Jahr gleich diesen Film geguckt und vielleicht werden ja auch so viele Menschen jetzt diesen Podcast hören. Schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt unsere Gäste in der Leitung haben und ich stelle sie kurz vor. Zum einen der Schiedsrichter aus dem Film Das Wunder von Bern. Herzlich willkommen, Joachim Floritschak. Des Weiteren der Spieler und Schalker, wenn man so will, Bernie Kloth, den verkörperte in dem Film kein geringerer als Dirk Szczepaniak. Und eine große Hauptrolle aus dem Film, er war der Richard. Und ich freue mich sehr, dass er heute auch unser Gast ist. Herzlich willkommen, Peter Lohmeier. Alle drei müssten uns jetzt hören.
Ja, Glück auf.
Ja, hallo.
Ja, hallöchen.
Das ist super.
Ja, hallo.
Dann hat das schon mal geklappt, technisch alles einwandfrei. Und wir haben uns gedacht am Anfang, um die Gäste so ein bisschen vorzustellen, macht ihr das mal untereinander am besten. Und ich würde sagen, der Flori stellt mal den Peter vor. Bitte schön, Flori.
Ja, hallo. Der Peter, ja, der Hauptdarsteller aus dem Film, der Vater, der aus dem Krieg zurückkehrt und Probleme hat, sich wieder in der Welt zurechtzufinden. Ein toller Schauspieler, der Peter, ein toller Kumpel, ein toller Freund. Top-Schauspieler auch unter anderem in Salzburg bei den Festspielen. Da hat er jetzt über Jahre den Jedermann, nicht den Jedermann gespielt, im Jedermann den Tod gespielt. Wer das nicht gesehen hat, hat echt was verpasst. Also ich freue mich, Peter, dass wir heute in der großen Runde zusammen sind.
Klasse. Ja, danke. Ja.
Peter, dann mach doch gleich mal weiter. Wir haben den Schippi hier. Ich habe schon gesagt, den Bernie Kloth hat er gespielt. Was ist das für ein Typ? Wer ist der Schippi genau? Stell ihn jetzt doch bitte kurz vor.
Ja, Schippi ist ein Schalker. Eigentlich müsste man nicht viel mehr dazu sagen, weil Schalker tragen das Herz irgendwie an der richtigen Stelle. Schalker wissen, wo es lang geht. Schalker steigen auch mal ab, aber steigen auch wieder auf. Schippi ist jemand irgendwie, der beim Endspiel zurückgezogen hat und den Helmut Rahn hat spielen lassen, sonst wäre man nicht Weltmeister geworden. So einer ist der Schippi, der denkt mal auch an die anderen und ist ein feuchtfröhlicher Kollege, mit dem man mal einen heben kann. Und der kann eben nicht nur Schauspielern, sondern der kann auch leben. Und das ist das Wichtige bei uns Schalkern, dass wir leben, überleben. So. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe, weil das ist irgendwie immer ein Späßchen und sehr schöne Geschichte auch, Schippi und ich, aber das können wir nachher mal erzählen, wie wir zusammen mit Ebbe Sand gekickt haben und so. Also Schippi, ich und Ebbe. Ne? Also alles klar, das ist Schippi.
Super, da sind wir jetzt schon neugierig. Die Geschichte müssen wir auf jeden Fall haben. Ich hoffe, Schippi, bei der ganzen Lobhudelei kannst du auch noch den Flori vorstellen.
Ja, erstmal schönen Dank, Peter, in deine Richtung. Ja, Flori ist eine rheinische Frohnatur, wie man auch an seinem Akzent unschwer hören kann. Wir kennen uns jetzt fast 20 Jahre und ich habe ihn eigentlich noch nie schlecht gelaunt erlebt. Er ist ein hundertprozentiger Kumpel, auf den man sich blind verlassen kann. Und wir beiden haben ja über viele Jahre die Geschicke und die Organisation des Filmteams zusammen auf den Weg gebracht. Und da waren wir schon fast so wie ja, zwei nach der Geburt getrennte Zwillinge. Also wir wussten, was der eine macht und haben quasi auch jeweils da sehr eng miteinander zu tun gehabt. Und seitdem sind wir eigentlich auch mehr als freundschaftlich verbunden.
Super.
Also ein Riesentyp, der Flori.
Ja, da muss ich ein bisschen was hinzufügen. Da muss ich was hinzufügen, ganz kurz. Also durch das der Zuhörer, du hast wie gesagt die Organisation des Filmteams. Also das Filmteam gab es als Fußballmannschaft, ne? Und die haben dann eben gespielt und das haben die beiden eben richtig georgert und auch nicht mal angerufen irgendwie. Und so sind wir drei eigentlich irgendwie überhaupt das Mega-Wunder-Trio, weil den einen oder anderen irgendwie, ob das jetzt Wolfgang Oberath war oder was sonst für eine Krücke, irgendwie, den haben wir es richtig gezeigt. Ne? Danke, Schippi, danke, Flori.
Super, da müssen wir auf jeden Fall nachher noch mehr zu hören. Bleiben wir noch mal ganz kurz, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Thema, nämlich zum Wunder von Bern-Film auch kommen und zu euren Aktivitäten rundherum, beim Fußball und bei der Aktualität. Wir alle sind so ein bisschen im Fußballfieber. Ich glaube, es ist auch die ein oder andere Ablenkung nach so anderthalb Jahren Pandemie. Ja, und vor dem Hintergrund ist natürlich auch Deutschland immer mehr im Fokus jetzt nach der Gruppenphase. Sind die Erwartungen aus eurer Sicht da erfüllt worden, jetzt auch so nach den Spielen in der Gruppenphase bei der EM?
Ja, also ich rede mal einfach rein, ist der Flori. Ja, also super, mehr als übertroffen. Was mich gefreut hat, war der Spirit im Team, der ja in Russland ziemlich verloren gegangen ist. Und dass solche Typen wie der Gosens da jetzt die Mannschaft da so nach vorne treiben, gut ab. Und ich bin gespannt und bin frohe Hoffnung, dass es noch weitergeht.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Ja, also bin ich auch. Ich fand das auch ein sehr schönes Spiel. Und vor allen Dingen gegen die Ungarn irgendwie. Ich meine, gut, gegen Frankreich, da müssen wir nicht mehr drüber reden irgendwie. Und ich glaube, ohne Gosens irgendwie, also der ist auch, Eigentlich ist er ein Schalker, wir wissen es nur noch nicht. Und oder die meisten wissen es noch nicht von den Zuhörern. Aber es liegt jetzt nicht an Jogi, glaube ich, sondern es liegt an Gosens, das ist meine Meinung. So, jetzt du, Schippi, sag was.
Ja, ich meine, nach der Auftaktniederlage hat man ja so ein bisschen so ein Déjà-vu gehabt. Zu 2018 hatten wir ja auch das erste Spiel verloren. Aber ich glaube, die Antwort im darauffolgenden Spiel gegen Portugal war eine ganz andere, als wenn man das Spiel damals gegen Schweden sieht. Also ich glaube, da ist also ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, zumal man ja gegen Frankreich auch gar nicht schlecht gespielt hat. Und wie wir wissen, ist die deutsche Mannschaft eine Turniermannschaft und ich glaube, dass die ganzen umjubelten Vorrunden-Europameister irgendwann im Achtel- oder Viertelfinale strauchen, weil sie mal einen schlechten Tag haben. Ich denke da unter anderem an Holland oder vielleicht auch Italien. Und wir wuscheln uns schon irgendwie bis nach Wembley, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich sehe schon, ihr habt da ziemlich eine Linie, seid sehr optimistisch, kann man ja auch sein. Und hoffen wir mal, dass die Euphorie so weitergeht. Apropos Qualität, bevor wir weiter über Fußball sprechen, müssen wir eine Sache mal aufklären und ansprechen. Aktuelles Thema, lieber Peter. Du hast mitten in der dritten Pandemiewelle in der schönen Stadt Luxemburg oder im schönen Land Luxemburg das Stück Superspreader auf die Bühne gebracht. Jetzt erklär doch bitte mal unseren Fußball- und Sportinteressierten, wie das dazu kam. Fand ich sehr interessant, als man das so nachverfolgen konnte.
Ja, da hatte ich großes Glück, dass ich während dieser Zeit, wo alle Theater geschlossen waren, außer in Spanien und Luxemburg und das unter wirklichen Hygienevorschriften, also es waren die Premiere hatte ich vor 50 Leuten. Ich hatte dem Albert Ostermeier, der Nachbar von Herrn Schweinsteiger in München ist, dem hatte ich gesagt vor dem Sommer, einfach schreibt doch mal ein Stück für mich. Und dann hat er dann sehr, sehr berührendes, aktuelles Stück, was ich auch in Köln spielen werde und ich hoffe, ihr kommt da alle und zwar im September wieder und zwar am 21. und 22. September im Schauspiel Köln. Das ist ein Monolog und dann bin ich ganz allein auf der Bühne und der Regisseur sagte zu mir noch, ich habe den ganzen Januar habe ich nur Text gelernt, das dauert 1 Stunde 20, das Ding, Und er sagte zu mir, Lohmeier, du weißt schon irgendwie, das ist Champions League. Also da hilft dir kein Mensch irgendwie, da bist du alleine auf der Bühne. Und das war eine Menge Arbeit, eine Menge Holz. Und das war dann, als wir dann Premiere hatten, war es wie ein Rausch. Also es ist ganz toll geworden. Die Kritiken waren auch sehr gut. Und ich hoffe, dass wir das nicht nur in Köln, also wir sind auch nach auf Kleist Festival nach Frankfurt an der Oder eingeladen im Oktober, dass wir das noch viel spielen werden, weil es ist berührend. Es geht natürlich um das Thema, aber es gibt auch noch eine andere Geschichte in dem Stück. Will nicht zu viel spoilern, aber es lohnt sich auf jeden Fall und ich freue mich, nicht nur natürlich die Zuhörer, sondern besonders natürlich Schippi und Flori, dass wir dann hinterher einen trinken können darauf.
Sehr gut.
Ja, du sprichst das an.
Auf jeden Fall. Du sprichst das an, die Kritiken. Ich habe mir mal eine Rezension rausgesucht vom Deutschlandfunk, der sagt, mit der sprachlichen Genauigkeit des Lyrikers meandert Albert Ostermeyers Monolog durch die apokalyptischen Abgründe unserer Gegenwart, die sich durch die Schlaglichter, die die gegenwärtige Pandemie wirft, auf eigentümliche Weise aufgrellen lassen. Das ist ja schon ein bisschen Tiefgang, der da auch hervorgekehrt wird. Wie ging es dir denn damit, Peter, so ein Stück zu spielen in Pandemiezeiten, wo alle im Prinzip sich selbst der Nächste oder die Nächste sind und am Ende sich natürlich auch dieses sehr, sehr aktuelle Thema ja auch mit der Psyche irgendwie auseinandersetzt? Was hat das mit dir gemacht?
Ja, was mit mir gemacht hat, erstmal war, dass du das nochmal von der anderen Seite aufziehst oder nochmal anders drüber nachdenkst. Also das sind ja viel, durch die ganzen Nachrichten irgendwie, wir wurden so vollgestopft mit Informationen und wenn man sich da mal konzentriert hinsetzt und sagt irgendwie, woher kommt dieses Ding oder wie kann das passieren, dass das überhaupt auftaucht? Also wer ist wohlmöglich nicht schuld daran, aber wo liegen die Ursachen? Und sich damit zu beschäftigen und dem bewusst zu werden, dass wir eigentlich alle ein Teil davon sind, wie wir unser Leben leben, in welchem Luxus auch wir unser Leben leben und wie unvorsichtig wir dadurch gegen den Planeten sind, auf dem wir leben. Weil schlussendlich, ob das jetzt ein Labor war oder ob das ein Tier war auf einem Markt in China, schlussendlich ist das alles passiert, weil wir überhaupt die Kontrolle zu verlieren. So. Und nicht mehr darauf achten, ob das jetzt, ob das der Nachbar ist oder ob das das dritte Weltland ist, wie es denen geht. Und plötzlich taucht sowas auf, was uns alle in eine Sprachlosigkeit stößt. Und gerade, da ich jetzt bei Sprache bin, da die Sprache wiederzufinden und da reinzustechen und zu sagen, überlegt doch mal und schaut doch mal. Und das war so für mich eine fast wie eine Art von Meditation, um diesem Thema nahe zu kommen. Und ich habe und möchte das auch eben deshalb weiterspielen, weil es ist jetzt nicht was, wo man dann reingeht und oh nee, jetzt geht's wieder um Covid, wo wir es ja endlich geschafft haben. Ich habe mich jetzt zweimal geimpft und so weiter. Sondern es geht darum, irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schaffen, irgendwie, was auf unserem Planeten falsch läuft. Und das auf eine gute Art, so, und nicht auf eine Oberlehrerart oder auf eine, oh Gott, wie depressiv ist das jetzt alles. Das ist ein harter Brocken, aber ein schöner Brocken.
Ja, jetzt. Ja, du hast mich jetzt auch neugierig gemacht. Also ich habe die Einladung jetzt auch mal als ausgesprochen gesehen für Sebastian und mich.
Ja, natürlich.
Ja.
Sehr gut. Ja, jetzt wollen wir natürlich.
Ich stehe zur Verfügung.
Sehr gut. Jetzt wollen wir natürlich nochmal zurück zum Fußball kommen und zum Sport und zum aktuellen Geschehen beziehungsweise zu eurem damaligen Geschehen. Und da vielleicht zuerst mal, Schippi, an dich die Frage, wie kam es dazu, dass du 2003 in die Rolle des Schalkers Bernie Kloth geschlüpft bist? Vielleicht kannst du uns alle dazu mal so ein bisschen abholen.
Ja, also Anfang des neuen Jahrtausends gab es hier im Ruhrgebiet im Gasometer eine Ausstellung, die hieß Der Ball ist rund. Da wurden halt Exponate rund um den Fußball ausgestellt und im Rahmen dieser Ausstellung traf der Regisseur Sönke Wortmann, Horst Eckel, einen der noch lebenden Helden von Bern. Und er hat ihm dann seine Idee des Films vorgestellt. also der Sönke, dem Horst Eckel, woraufhin Horst Eckel sofort zusagte, als ja, als Experte zur Seite zu stehen oder als Zeitzeuge. Das wurde dann auch hier in der Presse entsprechend kommuniziert und gleichzeitig war ein Aufruf geschaltet, dass Leute, die auf einem gewissen Niveau Fußball gespielt haben, aber auch schon Erfahrung mit Kamera und Medien haben.
Da muss ich mal kurz reingehen. Was ist gewisses Niveau? Also was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, ich sage jetzt mal oberen Amateurbereich bis hin zum bezahlten Fußball, wenn es geht. Aber am Ende sagte Sönke Wortmann, ich mache lieber aus Fußballern Schauspieler als umgekehrt. Also er wollte nicht die allseits bekannten 54er-Szenen mit so Manni der Libero-Komparsen da durchziehen. Das hätte, glaube ich, nicht geklappt. Ja, auf jeden Fall diesem Aufruf in der Zeitung bin ich gefolgt und habe dann seinerzeit überlegt, wie ich meiner Bewerbung was Individuelles verleihen könnte. Und ja, im Jahr 2001 oder 2 müsste es gewesen sein, ich glaube 1 war es, hatten wir für ein paar Tage Christoph Daum als designierten Bundestrainer, der dann an seiner Haarprobe gescheitert ist. Und ich habe dann meiner Bewerbung eine Haarprobe beigelegt, weil ich damit dokumentieren wollte, dass ich clean bin. Und das hat dem Sönke Wortmann so gut gefallen, dass er mich dann zum Casting eingeladen hat. Wir mussten dann kicken, vorsprechen und nach Möglichkeit einen der Helden von damals ähnlich sehen. Und das hat offensichtlich bei mir ja jeweils geklappt.
Ja, mega coole Geschichte. Also das mit der Haarprobe oder der Haarsträhne, da muss man erstmal drauf kommen, auch wenn das natürlich in der Zeit sicherlich, ja, sage ich mal, durch die Presse ging, aber war wahrscheinlich ein Alleinstärkmal. Ich kann halt überhaupt nicht sprechen. Das ist
total, du meinst spannend. Alleinstellungsmerkmal, Olivia. Ja. Lass mich raten.
Ja, genau.
Das waren die Haare von Schippis Frau, möchte ich nur mal sagen. Jede Wette.
Ja, war auch. Ich reiß mir doch nicht meine Haare aus. Die wurden damals schon weniger.
Die ist auch strohblond wie du, ne, oder?
Ja, strohblond bin ich jetzt nicht, aber wir haben vergleichbare Haarfarben.
Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen hier, Schippi, also deine, sowohl die fußballerischen Kenntnisse als auch die schauspielerischen Kenntnisse waren dann doch so gut, dass ja, du alle von deinem Können überzeugt hast.
Ja, offensichtlich. Also wir haben ja mehrmals gekickt miteinander. Da hat sich Sönke halt so die Bewegungsabläufe angesehen, ob jemand wirklich Fußballer ist oder nicht. Und dann gab es halt schon Auszüge des Drehbuchs, die man dann fürs Casting auswendig lernen musste, für spezielle Rollen, und dann wurde vorgesprochen. Ne? Mhm. Also das war schon unter Wettkampfbedingungen sowohl als auch.
Das glaube ich, ja. Ja, und dann vielleicht an der Stelle auch nochmal an den Flori die Frage. Er ist ja auch, oder du bist ja auch sozusagen jetzt nicht hauptberuflich Schauspieler. Wie bist du zu deiner Rolle gekommen?
Ja, ich hatte auch den Sönke im Fernsehen gesehen. Da gab es eine DFB-Pokalauslosung in der Sportschau und da hat er über den Film, über die Filmidee berichtet und auch aufgerufen, sich im Internet zu bewerben, zu erkundigen. Hab mir mal die Kriterien angeguckt und siehe da, ich habe keines der Kriterien erfüllt. Also ich war weder jünger als 35, habe weder Oberliga noch und besser gespielt. Ich war damals in der Bezirksliga unterwegs, beziehungsweise schon als Schiedsrichter. Und anschließend sollte man auch noch aussehen wie einer der deutschen Spieler. Alles nicht erfüllt. Habe ich dann auch in meine Bewerbung reingeschrieben und gesagt, aber als Ungar, da komme ich doch super in Frage, weil ich habe einen osteuropäischen Nachnamen, war schon mal am Plattensee im Urlaub und ich esse gerne ungarische Chips. Dann habe ich noch einen kleinen Lebenslauf dazugefügt, dass ich jetzt mittlerweile Schiedsrichter bin. Dann wurde ich eingeladen zum Casting. Waren 1500 Bewerbungen. Davon hatte er 80 nach Köln, unter anderem auch den Chippy eingeladen. Die habe ich dann gepfiffen. Und ja, dann haben wir nachher zusammen bei der Erbsensuppe uns unterhalten. Und dann sagte er, ja, wir machen mal ein paar Fotos. Und so nahm das seinen Lauf. Und dann war ich auf einmal irgendwann nach 6 Monaten, kam dann der Anruf, bin der Endspielschiedsrichter. Und das war natürlich mega.
Super. Ja.
Spieler konnte ich nicht werden, da war ich zu schlecht für.
Herrliche Geschichten. Also man sieht, man muss sich einfach nur ein bisschen engagieren und dann schwupp ist man dann genau. In so einem ja auch namhaften Film auf einmal in einer ganz neuen Situation und neuen Rolle. Das war bei dir, Peter, ein bisschen was anderes. Du warst ja nun 2002, 2001 auch schon einer der großen deutschen Schauspieler, hast schon viele Rollen inne gehabt. Wie war das aus deiner Perspektive, auch vor dem Hintergrund, dass dann ja an deiner Seite die Johanna Gasdorf die Christa gespielt hat und, viele wissen das ja auch, dein Sohnemann Luis, den Mattis, also wie hat das zueinander gefunden? Wann ging das los, auch in der Planung und im Austausch mit dem Sönke Wortmann?
Ja, das war, ich hatte ein Spiel, ich wusste immer, dass Sönke irgendwann einen Film über Fußball machen will. So. Das hatte der schon mal immer wollte er machen, weil er hat ja früher auch gekickt. So. Und ich dachte immer, wenn er einen Fußballfilm macht und ich habe auch mal gespielt, aber in der Jugend beim VfB Stuttgart, da war Hans Müller in der A-Jugend, also die Zeit, und ich war in der C-Jugend und dann habe ich aber aufgehört, war super wieder zurückgezogen in Pott und in die verbotene Stadt und dann habe ich mich für Mopeds und Mädels mehr interessiert und habe dann nicht weitergespielt und so, war dann eher so auf der Straße, so Straßenfußballer-mäßig, ne? also ein bisschen kicken kann ich. Und dann war das so, deshalb wollte ich immer bei dem Film natürlich mitmachen, wenn er den dann einen macht. Und dann war das so, dass es ein Spiel gab, seine alte Aufstiegself, wo die er in der zweiten Liga reingeschossen hat, Erk Erkenschwick, gegen so eine Promi-Auswahl. So. Mhm. Und da war ich ziemlich gut. Also da habe ich irgendwie, Frankie Mill, weiß ich noch, damals war richtig sauer, weil der spielte mir gar nicht mehr ab, weil ich habe zwei Buden gemacht und dann habe ich den Ingo Anderbrügge gefragt, sag, was ist denn mit dem Frankie? Ja, wenn du die Buden machst, der spielt nicht ab und so. So, auf jeden Fall, ich konnte hinterher kaum mehr laufen. Wir saßen dann beim Grillen, wie das dann so ist, eine Pulle nach der anderen und dann sagt er, hast du so, ich mache so einen Fußballfilm. Sag ich, ja, habe ich gehört. So. Und sag mal, du hast doch so einen Sohn. Sag ich, ja, klar, habe ich einen Sohn. Und ja, der hatte auch schon mal einen Film gemacht und so. Ich sage, ja, dann kann der spielen. Ich sage, meinst du, Schauspielen oder Fußball spielen? Ich sage, Fußball spielen kann der, weil der hatte damals bei Altona 93 schon angefangen, zusammen übrigens mit Maxime Choupo-Moting, der mittlerweile auch Schalker war. Ja, ja. Mhm. Und Luis war auch, der ist er heute noch, da fällt er sich heute noch ein Ei für. Der hat irgendwie war Kapitän in der C-Jugend mit Choupo. Also, aber das war später, das war nach dem Film schon. Aber egal, auf jeden Fall kickte er eben auch so. So, und dann habe ich gesagt, ja, was willst du denn jetzt irgendwie? Ja, ich mache da so einen Film. Er sagt, ja, toll. Irgendwie. Und ist auch eine Rolle für mich drin, so, ne? Also er fragt ja erst mal meinen Sohn. Und dann sagt er, ja, da gibt es ja so einen Arbeiter, so einen Kriegsheimkehrer, so, ne? Und dann dachte ich, ja, das klingt ja super irgendwie so. Und dann habe ich das Buch gekriegt und erst dachte ich natürlich, scheiße, ich bin kein der Fußballer, ne? Weil so, und dann las ich das Buch und dachte ich, ja, na, ein Glück irgendwie, weil Richard Lubanski ist natürlich eine Weltrolle irgendwie gewesen. Ja. Und dann hatte er auch, ob das jetzt für mich gemacht hat, weiß ich nicht, irgendwie, da gibt es auch einen Fallrückzieher, den ich natürlich beherrsche, normal, ich meine, der beherrscht den nicht, außer Schippi und mir. Und auf jeden Fall haben wir uns dann zusammengesetzt bei mir zu Hause und haben mal mit Sönke am Tisch gesessen und dann ist das aber verschoben worden nochmal, der Film, weil die das Geld nicht zusammengekriegt haben. Mhm. Und dann hat dann war die Angst bei so Jungs, Luis war 12, glaube ich, meine, er war 12, okay. Auf jeden Fall, die schießen ja dann plötzlich im Alter so, plötzlich sind die zu groß oder so, ne? Mhm. Und so. Und dann haben wir Luis ein Jahr irgendwie keine Milch gegeben. Und dann ist er zum Glück nicht gewachsen. Und dann war das nach einem Jahr irgendwie, war das klar. Und dann fingen die Dreharbeiten an. Und ja, was soll ich sagen? Das werden die anderen beiden auch erzählen. Es war, gut, die anderen drehen jetzt nicht so viel. Aber es war einer, muss ich sagen, ich hätte immer gefragt, oh, war das ihr tollster Film? Keine Ahnung, ich habe viele Filme gemacht. Aber das Tolle an dem Film war, dass es wirklich ohne Stress abging. Also wirklich, also bis auf einmal, ein oder zweimal so, mit einmal Nachtdreh mit Luis, da war etwas irgendwie knatschig und so normal irgendwie. Aber ja, die ganzen Dreharbeiten und auch bei dem Fußball, ich weiß noch, der erste Drehtag, den hatte Luis da im Stadion, wo dann Schippi und Flori mehr von erzählen können, da habe ich den Luis nur dahin gebracht, irgendwie, weil ich wollte dabei sein. Hm. Irgendwie, da war schon unter dem Fußball eine Stimmung irgendwie, wo ich wusste irgendwie, ja, der Fisch stinkt vom Kopf her, also von Sönke aus und von Tom Spieß, auch den Produzenten natürlich, ja, und von den ganzen Leuten, ob das der Regieassistent war oder der Ausstatter oder schieß mich tot alle. Und es war einfach eine ganz, ganz herrliche Zeit. So habe ich das in Erinnerung.
Ja. Wie hat dir das, oder wie erinnerst du das, mit deinem Sohn da auch zusammen dann vor der Kamera zu stehen? Das gibt's ja häufiger. Ich denke nur an Til Schweiger, der da immer auch seine Töchter ins Spiel bringt und so weiter. Wie war das für dich?
Also das ist jetzt nochmal überhaupt kein Vergleich, ja, möchte ich mal sagen. Also was ist das denn? Also Schwill Tiger, also. Nee, also, nein, also bei uns war das so, ich hatte schon mal mit ihm, lustigerweise hatte ich einen Filmshow vorher schon mal mit ihm gemacht, den hat Sönke auch gesehen. Mhm. Und da hat Louis so ein Detektiv in so einem Kinderfilm gespielt. Da habe ich auch seinen Vater gespielt. Aber das war jetzt natürlich nochmal so eine andere Nummer. Und das war so, dass wir als Familie, das war auch ganz wichtig irgendwie, die ist oft, als wenn wir im Ruhrgebiet gedreht haben, ist die Familie mitgekommen. Ich hatte noch mehr Geschwister auch und Müttern und so. Wir waren dann alle da zusammen. Und es gibt so eine historische, in Anführungszeichen, eine historische Szene, weil immer wenn Leute über diesen Film mit mir reden, sagen sie irgendwie, also das verzeihen sie mir irgendwie nicht, irgendwie einmal, dass ich den Hasen gegessen habe, ne, so. Obwohl es wirklich nicht der Hase war, der echte. Aber, und was sie mir auch nicht verzeihen, ist, dass ich dem eine geklatscht habe. Ne? So, ja. Und das ist halt so eine Geschichte, die diese Ohrfeige, das war schon, wo ich immer sagen, Mensch, habe ich dem Kind, habe ich immer gesagt, oder sage ich immer, es war auch so, weil an dem Morgen, weiß ich noch, sagte Louis irgendwie, Mensch, wie machen wir das denn und so mit Stuntman und so weiter. Ich sage, nee, nicht Stuntman, das 35 Millimeter. Und da muss ich dir richtig alles scheuern und wir üben das jetzt mal. So.
Oh Gott.
Und das kann man auch üben. Das ist wirklich, ich habe das auf der Schauspielschule gelernt. Also das ist eine Technik, wo du, also ihr könnt das mal ausprobieren alle. Dann kannst du, je nachdem wen, dann so, und derjenige, der die Ohrfeige fängt, der muss das natürlich A wissen, B, wann die kommt, und C, er muss mit dem Kopf mitgehen, mit dem Schlag. So, das ist so eine Technik, die lernst du, das lernst du quasi in der Clowns-Semester. Und dann haben wir das wirklich mal geübt und so, und Louis hat gehört, das geht ja und so, ne? Und ja, und dann haben wir es gemacht, ne? So, und das war jetzt, also das wäre viel schlimmer gewesen, wenn ich jetzt nicht mit meinem Sohn gedreht hätte, sondern wenn es ein fremdes Kind gewesen wäre. Ich hätte irgendwas falsch gemacht, womöglich. Dann haben die auch immer eine Kinderbetreuung, die Mutter oder Vater ist dabei, dann wäre ich womöglich viel vorsichtiger oder keine Ahnung gewesen. Und so war das einfach, zu niemandem hat man mehr Vertrauen als zu seinem Kind. Ne? Oder ich zu Schippi und Flori. Ne? So.
Logisch. Ich muss auch nochmal auf die Hasen kurz eingehen, weil da habe ich auch eine persönliche Beziehung zu. In dem Sinne, als unsere Tochter das gesehen hat, den Film, haben wir natürlich ihr erzählt, das ist Ketchup und das ist Farbe und das sind natürlich jetzt keine echten Hasen, die da in der Mülltonne liegen. Einfach nur den Hörern nochmal erklärt und Hörerinnen, dass das im Prinzip darum ging, dass also da Hasen geschlachtet wurden. Und dann hat unsere Tochter deinen Sohnemann Louis irgendwann getroffen, der hat ihr dann aber erklärt, dass das doch echte Hasen waren. Klär das doch bitte auch nochmal auf. Sind also Hasen geschlachtet worden für diesen Film, korrekt?
Also nicht ganz korrekt. Es ist natürlich das, was wir essen im Film, war Hasenfleisch, also so, ne? Aber vielleicht war es auch Kaninchen, das sieht man ja nicht mehr, wenn das irgendwie gebraten ist oder was weiß ich. Irgendwie. Und vor allen Dingen schmeckt das dann auch nicht, weil das drehst du irgendwie fünfmal und dann ist das kalt und dann willst du nicht mehr essen. Außerdem hast du vorher Mittag gegessen, womöglich, und so, das ist ja alles im Film. Mhm. Also er hatte damit recht, dass für diesen Film irgendwie natürlich, so wie wir alle, wahrscheinlich so wie gestern beim Spiel eine Wurst essen und so, ist ja auch eine echte Wurst, ne? Außer Schippi ist jetzt wahrscheinlich Veganer mittlerweile, aber auf jeden Fall, das war jetzt eine richtig Fleisch, und deshalb ist dafür, wo auch immer, ich hoffe nicht beim Tönnies, irgendwo so ein Hase geschlachtet worden, ne? So, und den haben wir halt gegessen. Also tut mir leid mit den anderen Hasen, aber die Hasen, die im Bild gezeigt wurden, wo der Louis im Käfig sitzt, die schönste Szene des Films, finde ich, wenn er mit denen darüber redet, vorher, ne? Deshalb ist er auch so emotional, wenn er wiederkommt und die Hase ist weg und ab in die Mülltonne und so, der Kellner.
Ja.
Also diese Hase nicht geschlachtet worden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt noch leben. Ich weiß nicht, wie alt Hasen werden. Wäre auch mal ein Thema für einen Podcast. Aber
Hasen-Podcast.
Ja, so, naja, aber, genau. Ostern 2022.
Ja, ja. Also ich denke, wahrscheinlich leben die noch womöglich bei Schippi im Garten. Keine Ahnung.
Gut, okay.
Also die Hasen von Hugh Hefner, die sind maximal 22 Jahre alt gewesen.
Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Lieber Peter, ich möchte gerne ganz kurz nochmal beim Louis bleiben. Du bist ja ein wunderbarer Familienvater, hast 4 Kinder, die teilweise dann schon in deine Fußstapfen auch getreten sind. Und beim Louis ist jetzt jüngst etwas passiert. Der hat gemeinsam mit der Linda Zawakis, die ja nicht mehr bei der Tagesschau spricht, ein ProSieben-Special mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz moderiert. Wie hat er dir in dieser Rolle gefallen? Auch was er da macht, das macht er jetzt nicht zum ersten Mal, er hat ja schon andere Formate auch gemacht in dieser Form. Wie gefällt dir das?
Naja, er hat in seinem Format vorher, bei N24 war das, bei Klabots Konter, da hatte er mehr Platz, um diese Politiker, oder es war nicht nur Politiker, es war auch Lothar Matthäus, war auch mal da, da hat er mehr Zeit gehabt, die auseinanderzunehmen. Und das macht er auseinandernehmen meine ich jetzt aber auf eine sehr charmante, direkte Art auch so. Und die kommen ihm nicht aus. Und das schaffen nicht viele Talkmaster, sag ich mal. Und dieses Format hat er ja zweimal war das irgendwie mit Linda das gemacht. Linda ganz toll, aber er hatte eben schon bei, merkte man ein bisschen bei Scholz, dass er sozusagen, er war so nah dran, dass er irgendwie erstmal so einen Shitstorm gekriegt hat, also weil er den Scholz nicht hat ausreden lassen. Der Scholz hatte aber jetzt mal für alle, die das gesehen haben, irgendwie überhaupt kein Thema damit, so. Hat er mir hinterher erzählt, weil ich das auch sag. Dann hat er sich bei Laschet ein bisschen zurückgehalten und dann hinterher gesprochen, das kann ich hier auch verraten. Die Mitte ist richtig, ne? Und weil er einfach, und das wird er auch beweisen, denn er hat ab dem, kurz vor Bundeswahlkampf, das ist, ich glaube, seine Sendung fang an im August, September, kurz bevor wir alle wählen gehen, hat er eine eigene Sendung, auch auf ProSieben. Und da nimmt er sich den einen oder anderen Politiker nochmal vor. Und da ist er jetzt schon am Vorbereiten für. Also ja. Ich bin mega stolz darauf. Also das, was der da macht, irgendwie ist schon allerhand. Und ich mag mich schon gar nicht mehr in eine Talkshow, weil der dann irgendwie, wenn er dann irgendwie, weil er hat immer Angst, so unter uns kann ich ja mal sagen, er hat immer Angst, dass ich dann falschen Sachen sage oder was heißt ich. Weil ich bin emotionaler, ich bin nochmal direkt, ich darf das auch sein, so als Gast oder so, ne? Und dann sagt er schon mal ein paar Mal Vorsicht irgendwie, ne? Und so. Ich hatte neulich mal eine Auseinandersetzung mit Kalmuth in so einer Talkshow, das war ja alles standschrecklich irgendwie so. Aber hat er hinterher gesagt, ja, Papa war okay irgendwie, weil den Kalmuth, das wird er anders machen, ne? So.
Ja, herrlich, da wird ja richtig aus dem Nähkästchen hier geplaudert.
Ja, bitte nicht weiter sagen. Ne?
Mal gucken, was mit Louis. Ja. Kann man nur hoffen, dass dein Sohn uns ja hier nicht zuhört, ne? Oder im Nachgang das nicht hört.
Ja.
Ja, lieber Peter, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über dich erfahren, ja auch als Schauspieler, du machst das ja hauptberuflich, jetzt müssen wir natürlich den Ball auch nochmal an deine Kollegen, an Schippi und Flori rüberspielen, die das Ganze ja tatsächlich nicht hauptberuflich machen, auch wenn sie natürlich großartige Kicker und auch Schauspieler waren. Vielleicht dann an der Stelle die Frage, Schippi, was machst du denn, wenn du mal nicht auf dem Spielfeld stehst sozusagen? In deinem normalen Leben?
In meinem normalen Leben. Also hauptberuflich bin ich in der Forschungsabteilung von Evonik. Ich bin also Verfahrenstechniker. Mhm. Wir stellen unter anderem im Moment auch Lipide für BioNTech her. Also ohne uns gäbe es keinen Impfstoff. Jedenfalls nicht in der Größenordnung, wie er gerade so ausgeschüttet wird. Also ich bin eigentlich mehr so in der Naturwissenschaft zu Hause, bin aber eigentlich auch recht vielseitig. Ich moderiere nebenbei noch. Und seit anderthalb Jahren bin ich noch Standesbeamter unserer Gemeinde. Also bei mir kann man sich auch trauen.
Wahnsinn. Ja. Das ist jetzt aber wahrscheinlich im Zuge vom Lockdown auch erstmal ein bisschen eingeschlafen, oder? Das Standesbeamten-Dasein.
Ja, es sind natürlich viele Trauungen, die verschoben wurden, was man ja verstehen kann, weil man halt nicht anschließend feiern kann, so wie man sich das vorstellt. Aber es gibt halt auch Leute, die heiraten, weil sie sich in erster Linie einfach nur lieben und verheiratet sein wollen und dann wird auch noch geheiratet. Hatte ganz charmante Züge, unter anderem gab es Trauungen, wo nur drei Leute erlaubt waren, nämlich nur das Brautpaar und meine Wenigkeit. Und wir haben dann die Zeremonie teilweise gestreamt in alle Welt. Da waren dann teilweise bis zu 200 Leute an den Endgeräten und waren dann live dabei, wie die zwei sich das Jawort gegeben haben.
Ich muss jetzt erstmal lachen. Peter, gießt du dir gerade ein Bier ein, oder?
Ja, nein, ist ja. Aber ich gucke gerade auf die Uhr, ist ja jetzt Zeit für das erste Bierchen. Hallo.
Sehr gut. Ich meine, Chippy, da muss ich auch nochmal fragen, du hast das gerade so auch so bildlich erzählt. Mir fällt gerade eine Szene ein, die passt ganz gut, auch wenn sie eher aus der Umgebung des Wunder von Bern kommt. Ist es richtig, dass du dich mit einem Oldtimer zur Premiere vom Wunder von Bern in Berlin hast fahren lassen und dann im Anzug, aber natürlich im 54er-Anzug mit deiner Frau den roten Teppich runtergegangen bist und den Menschen die Hand gegeben hast und gesagt hast, ich bin der Herr Claude? Ist das korrekt?
Nicht ganz. Also zum einen war die Premiere in Essen, also der Film spielt ja im Ruhrgebiet und deswegen war die Premiere auch im Ruhrgebiet.
Ja.
Und wir sind eigentlich alle mit Limousinen davor gefahren worden, aber ich hatte das Glück, in einer der ersten gesessen zu haben und dann war die Aufmerksamkeit auf dem roten Teppich, der an dem Abend grün war, nämlich Kunstrasen, zum Fußballthema passend. Ja, und dann sind wir natürlich über diesen Teppich flaniert und haben es als Otto Normalverbraucher sichtlich genossen, vor den Kameras da mal auf und ab zu laufen. Das war natürlich ganz witzig.
Sehr schön.
Sehr cool, ja. Ja, und Flori, jetzt wollen wir natürlich von dir auch nochmal wissen, was du ja in deinem normalen Leben außerhalb vom Schauspieldasein machst.
Ja, also ich bin der ausgeschlafenste Typ von uns allen. Ich bin nämlich klassischer Beamter bei der Stadt Kerpen in Schumitown, also wo Michael Schumacher herkommt. Dort bin ich Abteilungsleiter, demnächst auch endlich in meiner Traumposition für Sport und Kultur verantwortlich. Ja, freue mich da jetzt schon riesig drauf, weil schon einige Themen ausstrahlen aus der Zukunft, und zwar die EM 2024 in Deutschland. Die wird ja dann auch unter anderem in Köln stattfinden als Spielort und Düsseldorf. Das ist ja dann auch nicht so weit von uns entfernt. Ja, da gibt es viel zu organisieren. EM 2024 im Handball übrigens dann auch in Köln. Also da freue ich mich schon riesig drauf. Das ist ein tolles Thema und ich bin natürlich nicht immer ausgeschlafen, weil der jetzige Job ist auch schon einigermaßen stressig, aber
also naja, aber das hast du jetzt gesagt, Florian. Also das jetzt zu relativieren, das zählt nicht. Also du hast das jetzt gesagt, musst du zu stehen.
Das kann man kann keinem erklären, dass ein Beamter auf Arbeit ist. Schwierig. Ja.
Gut. Aber nachdem wir jetzt auf jeden Fall verstanden haben und mitbekommen haben, dass ihr ganz, ich sag mal, ordnungsmäßige und ordnungsgerechte Berufe habt, Florian und Chippy, müssen wir nochmal auch einen Blick auf die Biografie von Peter werfen. Weil wenn man sich mit seiner Biografie beschäftigt, stellt man fest, dass das mit dem Schauspielerwerden ja nicht so ganz selbstverständlich war, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich richtig das aufgesogen habe, ist es so, dass du, lieber Peter, eigentlich auch gerne Sozialarbeiter hättest werden wollen und das auch begründet hast. Und zwar hast du gesagt, das war eigentlich ganz cool, weil man da irgendwie einen ganz guten Schlag bei den Mädels hatte. Stimmt das?
Ja, das war so. Mein Vater war Pfarrer und wir wurden immer auf evangelische Freizeiten geschickt. Und immer, wenn man sich irgendwie in jemand verliebt hatte, so war während so einer Freizeit, also irgendwo in Österreich, wo man hingefahren ist, da waren natürlich die Eltern nicht dabei, sondern die Sozialarbeiter. Dann waren die spätestens irgendwie nach 3 Tagen, hatten die ein Auge nur noch für die coolen Typen irgendwie, damals irgendwie eben die Betreuer. Ne? So. Das war für mich, ich dachte, Sozialarbeiter ist ein Job, da fährst du irgendwie dann mit denen weg und alle und dann verliebt sich schon jemand in dich. So, das war so mein naiver Glaube und nicht Feuerwehrmann oder so ein Quatsch. Und dann habe ich mal Geld gebraucht, weil ich immer unbedingt Mofa haben wollte und dann habe ich Zeitungen ausgetragen in Dortmund am Norden und das ist eine härtere Nummer, gibt's kaum und dann
Praline, wenn ich es richtig weiß.
Ja, so Praline und die Bravo zum Glück auch, die konnte ich dann umsonst lesen und so, aber dann war so ein richtiger Scheißjob, da musst du richtig Geld einsammeln, so in Buden, wo du irgendwie nicht rückwärts reingehen willst. Und auf jeden Fall bin ich dann, habe ich dann in der Zeitung gelesen, dass sie am Kinder- und Jugendtheater in Dortmund jemand gesucht hat für so ein Jugendstück, wir pfeifen auf den Gurkenkönig von der Christine Nöstlinger. Und da habe ich dann, bin ich dann da hingegangen zum Theater und dann haben die mich genommen. Und das war ein mega Praktikum quasi so. Also um zu sehen, was das für ein Job ist. Das waren halt auch, was weiß ich, 6 Stunden Probe. Und dann habe ich irgendwie, weiß nicht, 30 Mark für so eine Aufführung gekriegt und wurde in der Schule ein bisschen schlechter. Dann durfte ich das nächste Stück nicht machen und dann durfte ich da machen. Und da war jemand, der hieß Detlef Redinger, der war da engagiert und der war in Bochum auf der Schauspielschule gewesen, 10 Jahre vorher. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das so wie der. So, ne? Weil ich dachte, irgendwie als Schauspieler hast du ja möglich auch so einen Schlag bei Mädels, so Clooney-mäßig. So, ne? Und ja, und dann bin ich, habe ich das irgendwie, hat das geklappt.
Ja, ganz gut geklappt.
Aber ich kann mir das auch.
Ja? Ganz gut geklappt, kann man eigentlich sagen. Ne? Also, du müsstest eigentlich zufrieden sein mit dir.
Mit den Frauen, ja klar, es gibt eine Menge Frauen. Also, so. Ich meine, an Kind kommt es schneller als an 5 Mark, hat meine Freundin mal gesagt. Aber nee, das hat alles richtig gut geklappt. Achso, ja, du meinst jetzt, ja klar, mit dem Job. Das war irgendwie, Schauspielschule habe ich dann irgendwie in Bochum gemacht. Dann habe ich, bin ich direkt dann zu Klaus Preimann gegangen, nach 2,5 Jahren Schuleführer aufgehört und dann ging das los. Irgendwie Theater, man Film, Theater, Film und so. Und ja, so, ich bin zufrieden jetzt.
Super.
Aber ich kann mir den Peter auch gut als Sozialarbeiter vorstellen. Ich habe noch in Erinnerung, so kurz nach dem Film, da hast du, glaube ich, auch mal eine Tournee gemacht als Johnny Cash, nicht Darsteller, sondern im Johnny Cash-Format. Also ich kann mir die schon gut vorstellen, am Lagerfeuer abends bei so einem Ausflug, wo du dann Johnny Cash-Lieder singst.
Ja, ich kann jetzt nur nicht mehr die Sozialarbeiter spielen, irgendwie war jetzt nicht zu alt. Jetzt muss ich die miesen Mafia-Typen spielen. Weißt du, ich werde irgendwie im nächsten Januar werde ich 60. Und die Sozialarbeiter sind halt alle, aber so wie es jetzt gekommen ist, ist irgendwie ist prima, ist ja immer Ablenkung. Und ich meine, ich habe ein Glück, ne, dass mir gut geht. Also jetzt gerade, wenn wir nochmal auf Pandemie oder so zurückkommen, irgendwie da, also was da an Kollegen, ich meine, bin ja auch frei. Also meine Tochter, die ist in Köln am Schauspielhaus, die hat zum Glück einen festen Vertrag. Aber wenn du während dieser Zeit irgendwie als selbstständiger Künstler irgendwie unterwegs bist, irgendwie, da sind eine Menge jetzt irgendwie hängen geblieben. Und da habe ich irgendwie, bin wirklich eine von der Prozentzahl, die froh sein könnte. Ich habe während der Pandemie auch noch Sachen gedreht und so, weil Filmerei ging ja. Und es geht immer so, als wäre die Pandemie vorbei. Also jetzt, es klappt immer noch. Ne? Ja. Es ist irgendwie gut.
Jetzt, Peter, kannst du noch mal kurz zurückschießen? Ich würde gerne auf das Schauspieldasein noch mal kurz zurückkommen. Wie ist es denn dann, wenn man ja schon Profi ist und auch auf der Schauspielschule entsprechend das Ganze gelernt hat? Wie ist es, mit Laien zu arbeiten?
Also mit so Schippis und Floris.
Ja, das hast du mir gesagt, ja. Ich habe extra keine Namen genannt.
Ja, da ist... Dann macht richtig Spaß. Also ich hatte jetzt gar nicht so viel, eigentlich, Moment, ich muss jetzt mal überlegen, eigentlich fast kaum was zu tun. Das Einzige, wo wir uns eigentlich begegnet sind im Film, das ist der Zug. Also wenn am Ende, wenn gefeiert wird, und das können natürlich irgendwie gerade so jemand wie Schippi, wie habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, irgendwie, wenn er dann irgendwie so, ich glaube, der musste mit 2 Flaschen Bier an mir vorbeigehen oder da im Zug feiern. Und so, und da bin ich denen so begegnet. Ich ganz ehrlich, das war das Wichtigste und das Tollste war eben an dem Film, dass diese Mannschaft, also die Mannschaft gespielt haben, irgendwie, die Bälle sich untereinander zugeworfen haben, irgendwie, dass jetzt gar nicht aufgefallen ist, wer jetzt, da waren ja einige dabei, die hatten auch eine Ausbildung, also jetzt hier zum Beispiel Helmut Rahn oder auch der den Horst Ecke gespielt hat. Und dann Kollegen wie hier Olle Hartwig, also der den hier Fritz Walter gespielt hat. Und da war das aus dieser Mischung und das natürlich auch Regie und das ist irgendwie auch, wo man sagt, hey, da sind Menschen, die hören zu, das ist die wichtigste Vokabel übrigens in unserem Beruf. Und das hat man so richtig gesehen. Und ich kann nicht irgendwie, ob das jetzt irgendwie eine Szene ist, wo die Flori gerade pfeift, das ist bei mir alles im Kopf als Bild oder alleine wie Schippi, das war meine Lieblingsszene mit dir, vielleicht habe ich das noch gar nicht gesagt, wenn die aus diesem Bus aussteigt oder in den Bus einsteigt und es regnet irgendwie und du dann so irgendwie, das Zitat habe ich ja natürlich nicht auf der Zunge, aber das ist so, es ist unglaublich und es ist so echt. Und das ist ja das Wichtigste irgendwie, dass du kannst, weiß ich jetzt nicht, ob Flori und Chippy, kannst du natürlich in jeden Film reinstellen oder so, aber es kommt darauf an, dass du irgendwie, das ist eine, ja sicher, kann ich, klar, in so Western und so ein Scheiß, aber das ist dann so, das war einfach authentisch, ne? Und das war, da muss ich sagen, eine große Leistung, auch zum Beispiel, ich meine, was die da alle, es gibt ja so eine Schwarz-Weiß-Szene drin, wo die da so Fußball üben, alleine das schon, was der Regieassistent, ja heute auch großer Regisseur, der heißt auch so Wolfgang Groß, was der da inszeniert hat mit euch irgendwie. Und man kann immer mit Menschen arbeiten, also ich sage mit Menschen, die den Beruf nicht erlernt haben, wenn die einem zuhören und umgekehrt, dann funktioniert das. Und das hat man in dem Film gesehen und das ist auch eigentlich der Spirit des Films, wo du merkst, alle spielen mit allen zusammen. So. Mhm.
Ja. Also da kann ich noch.
Ja, gerne.
Wenn ich auch kurz was einflechten kann dazu, ich kann mich noch super dran erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben mit der Mannschaft und den Schiedsrichtern in Köln zum Üben. Wir haben richtig eine Woche lang die Spielszenen geübt. Da merkte man so von der Filmseite, von der Produktionsseite, oh, die hatten Respekt vor uns Fußballern. Ja, können die das überhaupt? Gehen die das ernsthaft an? Und das hat sich direkt am ersten Tag erledigt. Man hat direkt zueinander gefunden. Ich meine, der Sönke kommt natürlich auch aus dem Fußballerbereich und hat direkt einen Zugang. Und da war direkt die Nervosität abgelegt und es lief von Anfang an spitzenmäßig. Wir waren von Anfang an ein tolles Team, muss man sagen.
Ja, lief ja dann im Nachgang auch noch weiter. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen Bezug auf, sage ich mal, diese erfolgreiche Kino-Elf, ne? Man muss ja sagen, da habt ihr euch nicht nur im Spiel schon oder im Film gut zusammengepasst, sondern habt auch danach ordentliche Siege gegen Traditionsmannschaften auf den Platz gebracht. Spielt ihr jetzt heute auch noch ab und an zusammen? Vielleicht so, ja, wenn mal Zeit ist, dass man sich irgendwo in Deutschland trifft und nochmal zusammen spielt?
Ja, Chippy, willst du was sagen?
Ja, hat natürlich etwas nachgelassen, liegt aber auch unter anderem daran, dass wir ja auch 20 Jahre älter geworden sind.
Das sollte doch kein Problem sein.
Ja, aber die Anzahl derer, die noch aktiv sind, wird natürlich auch von Jahr zu Jahr weniger. Und wir forcieren das auch nicht mehr so professionell, wie wir es, ich sag jetzt mal, im ersten Jahrzehnt nach dem Kinodebüt gemacht haben. Wir waren wirklich viele Jahre als Team unterwegs. Wir haben unter anderem das neue Stade Suisse, also das Nachfolgestadion in Bern, eingeweiht. Wir waren zur Einweihung des Wembley-Stadions, haben da überall gekickt. Also das waren unglaubliche Erlebnisse, die wir da als Filmteam erleben durften. Und waren sportlich auch nicht schlecht. Also wir hatten... Ja gut, spätestens in der dritten Halbzeit konnten wir den Trumpf Peter dann bringen. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben wirklich gegen Verbandsligisten und Oberligisten auf Augenhöhe gespielt. Und das als eine Mannschaft, die zu einem Spiel aus ganz Deutschland aus verschiedensten Richtungen anreiste. Es war logistisch auch immer nicht ganz einfach. Man kann sich ja vorstellen, dass wir jetzt nicht alle hier in einer Siedlung wohnen.
Mhm. Und, aber jetzt ist mal eine gute Gelegenheit, die Geschichte mit Ebbe Sand, das würde mich ja nochmal interessieren. Was ist da passiert?
Ich fange mal an und du korrigierst mich, Peter. Ja. Das war ein Spiel im Münsterland, da hat ein Fanclub ein Jubiläum gehabt und hat die Traditionsmannschaft von Schalke eingeladen und unter anderem waren Peter und ich auch dabei. Und halt auch eben Ebbe Sand, der zweitbeste Torschütze der Schalker Vereinsgeschichte. Ja, und wir drei haben dann einen kongenialen Sturm da gebildet.
Mhm. So einen könnte Schalke jetzt gut gebrauchen, ne?
Ja, also es gab eine spezielle Situation, weil für mich ist das halt so, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Das ist mehr als, weiß ich nicht, so wenig vergessen, weil Also war Johann Kock hat auch gespielt und ja. der hatte einen Abschlag und der Abschlag war ziemlich steil und so. Und ich stand irgendwie, stand so mittig, mittelkreismäßig. Und normalerweise, wenn dann so ein Ball kommt, normalerweise guckst du zuerst, welche Mitspieler stehen drumherum, dass wenn der dir weghüpft, irgendwie so, wie kontrollierst du den Ball? Und ich habe den Ball, ich weiß nicht, aus wie viel Meter hoch der kam, das wird mir auch nie wieder passieren, so Ronaldinho-mäßig irgendwie, der den Ball quasi ja immer fangen konnte, quasi zwischen, also wie nennt man das, zwischen Fuß und Schienbein quasi, fiel der runter und der blieb da. Also ich dachte, ich habe selber so eine hundertstel Sekunde gesagt, ui, versteckte Kamera, wie passiert sowas? So, ne? Wie so ein Magnet, hing der an meinem Fuß, rum, runter. Und dann habe ich ihn gleich, Schiepi hat rechts die Seite aufgemacht, so, hat die gleich die Gegner weggezogen und Ebbe ging steil und dann habe ich ihn auf Ebbe geschickt, so, und dann hat Ebbe den reingemacht und dann, also war ein Tor für uns, und dann ist Ebbe gekommen und hat, ihr kennt das, wenn man den Schuh putzt, ne, so, hat mir den Schuh geputzt. Ich meine, Ebbe Sand hat mir den Schuh geputzt. Man kann es sich vorstellen, so. Und der Rest des Spiels hat Ebbe Sand eigentlich immer nur noch versucht, mir den Ball im 5-Meter-Raum in der Box zuzuspielen, damit ich auch eine Bude mache. Ich habe jeden drüber gehauen. Ich war völlig fertig. So. Und so. Und sowas vergisst man nicht. Also, da war, obwohl ich eine ganz kurze Geschichte noch, unser erstes Spiel, glaube ich, das war unser allererstes Spiel, da sind wir nach der Premiere aus Essen haben wir gegen die Lotto Elf gespielt und sind irgendwo bei Kaiserslautern, keine Ahnung wie das da heißt, sind wir ausgestiegen und ich sag dir, Fußball, also da so viel schaffe ich gar nicht. Die haben ja richtig irgendwie nach der Premiere, ne, wir hatten richtig einen Tee alle quasi so, ne? Und sind dann irgendwie schön aufgelaufen, dass so ein Bild für die Götter gibt, auch irgendwie Fotos und alles von und so. Und Gegenmannschaft war mein Gegenspieler. Also jeder wird sich an seinen Gegenspieler erinnern, nur Flori natürlich nicht. Und dann kam irgendwie, war Jürgen Klopp, ne, so. Und der hatte damals, ich weiß nicht, ob der schon in Mainz Trainer war, ich glaube irgendwie so. Und ja, war er schon, ne? Und dann musste ich irgendwie auf der Seite gegen ihn spielen irgendwie. Und dann war eben auch, den habe ich vorhin schon mal erwähnt, der ehemals gegen Overath, ne, so, der kennt nun gar keine Verwandten, also es war so, die Lotto 11 war schon immer, das war so wie die Ungarn, die hatten seit 5 Jahren kein Spiel verloren oder so. Und wir haben da natürlich auch in diesem relativ trunkenen Zustand nicht so gut ausgesehen. Ich glaube, ich hatte ein Aluminium-Berührung, mehr war nicht drin und so, aber das sind natürlich Sachen, die du nicht vergisst, gegen wen du alles gespielt hast da, ne? So, und irgendwie Schippi meinte gerade, wir sind alle ein bisschen älter geworden, Alter. Ich bin am Samstag hier wieder auf dem Platz und so, das ist überhaupt keine Entschuldigung irgendwie. Und hier Horst Eckel hatte damals auch mitgespielt, der war, glaube ich, damals schon 70, der wird übrigens nächstes Jahr 90. Und also das Alter ist keine Entschuldigung, weißt du? Also kommen wir nicht so und dann sagen wir Bescheid, dass wir mal wieder spielen.
Ja, ja. Um diesen Blog rund um das Wunder von Bern auch nochmal so abzurunden, dass man da nochmal von eurer Seite aus so aus dem Ist drauf schaut. Was ist der Film für euch heute? Was ist das so? Was ist so das, was euch am meisten daran auch emotional erreicht hat oder was euch da verbindet? Flori.
Ja, also bei mir auf jeden Fall zwei Dinge. Die Dreharbeiten haben mich absolut fasziniert, wenn man mal so einen richtigen Kinofilm drehen darf. Das ist schon eine andere Nummer. Ich habe bei kleineren Fernsehfilmen auch schon mal mitgemacht. Alles harmlos. Und dann der Zusammenhalt, der sich dann nachher ergeben hat mit dem Filmteam. Also sowas hätte ich nie gedacht, nie erwartet. Und da zehre ich heute noch von, da war ich nachts nochmal auf und erinnere mich an tolle Spiele, die wir zusammen gespielt haben. Wir haben ja nicht nur gegen Verbandsligisten gewonnen, man hat Bayern München, Traditionsmannschaft auf dem Marienplatz geschlagen, auf Kleinfeld. Man durfte die ganzen Stars von früher kennenlernen und hat sich ein ganz neuer Freundes- und Bekanntenkreis eröffnet, den ich nicht vermissen möchte. Also es war fantastisch und ist noch immer fantastisch.
Schippi, siehst du das genauso?
Ja, ich sage immer, wir haben durch diese kleine Rolle, die wir da bekommen haben, Dinge erleben dürfen, die man sich für Geld nicht kaufen kann. Und ich glaube, das sagt eigentlich alles. Wir haben wirklich unglaubliche Momente zusammen erlebt und auf dieses Filmteam zurückbekommen. dem Sönke Wortmann geht heute noch das Herz auf, wenn wir hier in der großen Runde zusammenkommen und er sieht, dass er nicht nur Leute gecastet hat, die die Rolle verkörpern konnten, sondern er hat auch eine Fußballmannschaft zusammengestellt, die als solche auch funktioniert. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Mhm. Und wenn man selber vom Fußball kommt, wie er, und ich sage jetzt mal, in einer Zeit groß wurde im Ruhrgebiet, wo es wirklich noch Fußballromantik gab, dann kriegt er heute noch Gänsehaut, kann ich mir vorstellen, wenn er uns dann nach dem ja. Spiel in der Kabine mit einer Kiste Bier flachsen hört, so wie man sich Fußball vorstellt, egal ob Bundesliga oder Kreisliga. Mhm.
Mhm. Ja. Diesen Moment, den haben wir ja auch vielleicht ein Stück weit so erlebt, ein Stück weit zurückzukommen, auch wieder so zu den Werten des Fußballs, als die Pandemie losging. Man hat da so ein paar Lippenbekenntnisse auch mitbekommen, auch von Herrn Seifert und von der DFL, und man war ganz dankbar, dass man auch in der Bundesliga wieder spielen durfte. Peter, ich würde dich da gerne an der Stelle nochmal zu befragen. Davon ist nicht viel übrig geblieben. Ne? Man ist hingefahren, wo man wollte, es hat alles stattgefunden, und die Demut, die man eigentlich hätte vermuten können, dass es ein bisschen wieder auch mehr zu den Basics des Fußballs zurückgeht, die ist irgendwie auf der Strecke geblieben, oder?
Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich aber gleich geahnt. Also das sind dann so Lippenbekenntnisse oder so erste Sprüche oder wie immer. Man hatte so ein Leicht, wo man dachte, kommt da wohl jemand zur Vernunft irgendwie? Kapiert da wohl jemand, dass es nicht noch mehr wachsen kann? So. Mhm. Und dann ging es nur noch um die Verluste eigentlich, die wir machen. Irgendwie 750 Millionen gehen uns verloren, wenn wir jetzt nicht spielen und so. Und plötzlich war Fußball sowas von systemrelevant, wo ich so dachte, irgendwie, Kinder, wo ist das? Und auch jetzt ist es ist nicht mehr. Von gab es so ein paar Zeichen, ob das jetzt Kimmich und Goretzka mit ihrer Versuch dieser Stiftung waren oder so. Aber gleichzeitig hat der Fußball jetzt wieder, gab es ja die Geschichte mit der Super League irgendwie, die zum Glück nicht stand, erstmal, ich sage jetzt mal ganz vorher, erstmal nicht geben wird. Mhm. So. Und die Demut vor dem, was da geschehen ist, muss ich sagen, mir fällt da nichts mehr ein. Und ich muss auch, also mir fällt auch nichts mehr ein, wenn ich vor ein paar Tagen, also bevor dieses Turnier begonnen hat, jetzt irgendwie dann lese irgendwie, dass der Manu, den ich sehr mag, den Manuel Neuer auch kenne, irgendwie, dann verhandeln die irgendwie ihre 400.000 Euro irgendwie für einen Europameisterschaftstitel und wo sie 300.000 noch in Brasilien sich abgeholt haben, und denke mir irgendwie, Kinder, das ist jetzt so die sind zum Wunder von Bern. Wenn die damals nur ein Teeservice und eine Vespa gekriegt haben, quasi, so, dann haben die das auch womöglich, weil die gar kein, die eine hat noch eine Tankstelle gehabt oder wie auch immer wo gearbeitet, dann waren die womöglich auch froh darüber, so. Ja. Während du jetzt nur nominiert wirst, allein dein Marktwert direkt mal verdoppelt, abgesehen von den Werbeverträgen. Und man hätte zum Beispiel ein Zeichen setzen können, wenn man sagt, so, wir haben mit dem DFB, der ja unter uns, das wissen wir alle, ein gemeinnütziger Verein ist, der keine Steuern zahlt und sehr viel Geld hat, so, wo man hätte ein Zeichen setzen können und sagen können, pass mal auf, diese 400.000, also wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal an, die Deutschen hätten das Turnier gewonnen irgendwie so, dann hätte man sagen können oder auch von vornherein sagen können, wenn wir das gewinnen, dann kriegen diese 400.000 mal, wie viel sind es, 26 Spieler, keine Ahnung irgendwie, dann stiften wir die dahin und dahin und dahin. Mhm. Und dann möchtest du mal sehen, wie die anderen Länder auf uns gucken, wie die Leute noch mehr dabei sind. Weißt du so? Ja. Einfach mal ein Zeichen setzen irgendwie in so eine Richtung, weil keiner von denen ist auf 400.000 Euro angewiesen. Mhm. Verstehst du so? Ja. Und das finde ich irgendwie so, dieser sozusagen der Respekt diesem Fußball gegenüber oder dieser Zeit gegenüber, in der wir leben, wo man sagt irgendwie, was müssen wir uns darüber unterhalten, ob der Alaba irgendwie, was weiß ich, für 100 Millionen da wieder bei Madrid verdient oder wie auch immer. Nein, das ich möchte das nicht mehr, es interessiert mich nicht. Es macht mich eher traurig, dass die Leute dann keine Zeichen setzen. Sie könnten es. Leicht. Ja. So, ne? Ja. Dann werde ich emotional, merkst du, ja.
Ja, das ist auch gut so, und das gehen wir aber auch voll mit. Stichwort emotional und auch traurig. Wir möchten abschließend natürlich nochmal ein Stück weit auch eure Herzen bezüglich eurer Fußballlieben ansprechen. Und wir haben es ja jetzt schon immer rausgehört, nicht nur, weil du den Bernie Claude verkörpert hast, sondern weil du auch real Schalke-Fan bist, genauso wie der liebe Peter. Schippi, der Abstieg deines Herzensvereins aus der ersten Liga ist ja nun ein paar Wochen her. Wie geht's dir damit?
Also zum einen bin ich ja schon so alt, also dass ich das schon ein paar Mal erleben durfte oder musste. Von daher kann ich damit umgehen und es kam ja jetzt auch nicht so überraschend. Also im Grunde genommen stand der Abstieg ja schon ein halbes Jahr fest. Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite kann es eine Chance sein, sich neu aufzustellen und mit neuen, frischen Kräften und einer jungen Mannschaft wiederzukommen. Auf der anderen Seite kann es aber auch in die andere Richtung gehen. Ich erinnere da an den HSV, der jetzt seit 3 Jahren es nicht wieder geschafft hat, raufzukommen. Oder wenn ich Kaiserslautern sehe, wo es noch viel schlimmer geworden ist, hat man sich auch nicht vorstellen können. Ich glaube einfach, dass es irgendwann wieder raufgeht, weil es raufgehen muss. Also eine Bundesliga ohne Schalke langfristig ist natürlich ja Käse, genauso wie der HSV da auch irgendwo reingehört. Kann man noch so dieser Meinung sein, am Ende zählt es auf dem Platz, ne? Und da schmeiße ich gerne 3 Euro ins Phrasenschwein. Und das ist eine ganz schwere Kiste, weil man auch weiß, wie schwer der Aufstieg aus der zweiten Liga in die erste ist. Ne? Grundsätzlich sagt man, ist drinbleiben immer einfacher als aufzusteigen. Jetzt sind wir nun mal abgestiegen und jetzt muss man einfach mal gucken, was wir daraus machen. Ich glaube aber, dass sich der Verein und die Mannschaft auf die Fans verlassen kann. Es werden nach wie vor 60.000 ins Stadion strömen, egal ob Bayern München kommt oder Sandhausen oder Regensburg. Und wie eine Wand hinter der Mannschaft steht.
Und man kann ja sagen, die Talsohle ist durchschritten. Denn nachdem du, Peter, mal kurze Zeit nicht Mitglied warst, bist du auch wieder eingetreten in deinen Verein, richtig?
Ja, das ist so und das bin ich auch mit Absicht, weil es gibt jemand, ist da nicht mehr im Aufsichtsrat und deshalb habe ich gedacht, jetzt kann ich mich wieder anmelden, jetzt kann ich doch vielleicht ein bisschen mehr zu dem Verein stehen und stehe auch hinter einer Initiative, so dass für den Zuhörer vielleicht auch interessant ist, wer da mal drauf gucken will. Das ist die Zukunftself, hat sich gebildet jetzt in dem Zusammenhang auch mit dem sozusagen Schalker Desaster, haben sich Leute zusammengesetzt, die dem Fan eine Chance bieten oder ein Forum bieten, irgendwie sich mit Schalke auseinanderzusetzen auf eine andere Art. Und für mich steht gar nicht mal das Sportliche, lass mich in Ruhe mit Internationalen und so weiter im Vordergrund. Für mich steht in erster Linie der Verein, der sich einfach mal auf links drehen muss, der in letzten 10 Jahren einfach, oder letzten 20 Jahren fast, kann man schon sagen, so geführt wurde, dass es irgendwann ist leider so dazu kommen musste, weil man eben immer nur darauf geguckt hat und so weiter, was ist da oben und nicht irgendwie die Grundlagen quasi vergessen hat. Ich freue mich ganz ehrlich, weil ich lebe nur in Hamburg. Da ist der St. Pauli, da ist HSV, da ist Rostock in der Nähe, da ist Bremen in der Nähe und Kiel auch noch. Und ich habe sehr viele Spiele hier in meiner Gegend und wünsche diesem Verein, also meinem oder unserem Verein eben, dass er so möglich vielleicht sogar auch ein Vorbild sein könnte für das irgendwie, weil wir gucken immer, wir sind immer zum Beispiel, wenn du jetzt alle gleich sagen, guck mal Union Berlin oder guck mal auch sowas wie St. Pauli oder wie immer, wo die Leute, wo so eine Art von, ich will es gar nicht als romantisch oder authentisch beschreiben, aber da ist doch mal ein Gefühl zum Fußball, was man vielleicht, ich hatte vorhin erwähnt, was früher mal gab oder so, wo ich mir nicht sagen lasse, dass das nicht möglich ist. Ich will nicht sagen irgendwie, nee, das ist jetzt so, der Fußball ist Kommerz und wir können daran nichts ändern. Bullshit, es ist unser Fußball. Und ich glaube, der Zuschauer, der einzelne Zuschauer, sollte sich viel ernster nehmen, indem sie in seiner Rolle, weil wenn wir nicht kommen um 15.30 Uhr, dann ist da nichts. Ne? Also außer im Fernsehen, so wie es gesehen hat. Dann fehlen die Emotionen, dann fehlen womöglich auch die Werbeeinnahmen, wie immer. Wir sind der Fußball, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir dürfen uns nicht sozusagen über Leisten ziehen lassen. Deshalb, nochmal so, wir sind nicht zu lange da, aber ist für mich das auch eine Chance, wo man sagt irgendwie, so jetzt gucken wir mal irgendwie, wer wir wirklich sind und was wir wirklich wollen. Und was wir nicht wollen, ist Super League und wir wollen nicht uns überrennen lassen von irgendwelchen Summen und dass unsere Spieler irgendwo auf der Welt spielen, weil sie dadurch ihr Geld kriegen. Nee, wir wollen authentisch und glaubhaft sein. Hm.
Ja, absolut. Das hast du schön gesagt. Also ich hoffe, das geht mal raus in alle Ohren und nimmt der ein oder andere vielleicht auch mal so mit. Ja, lieber Flori, du hast jetzt, von dir habe ich jetzt so lange nichts mehr gehört. Ich habe mir sagen lassen, du hast ja zumindest, was die Erfolge angeht, mit deinen Vereinen, korrigiere mich, mit den Borussen, wenn man sagen kann, etwas mehr Glück oder ein bisschen besser getroffen.
Ja, ich bin ja auch insofern gebeutelt vom Abstieg, als meine Familie auch voll auf die Blau-Weißen steht. Mein Sohn und mein Sohn ist Mitglied, meine Frau geht immer gerne ins Stadion. Ja, die haben natürlich jetzt auch gelitten, aber ich war aber auch nicht hämisch und habe dann drüber gelacht oder wie auch immer über den Abstieg als Borussia Dortmund-Fan und Borussia Mönchengladbach-Fan ist man doch ein bisschen erfolgreicher unterwegs. Also ich freue mich über BVB, aber da sehe ich auch so ein bisschen die Entwicklung, die so ein bisschen zu sehr in den kommerziellen Bereich geht. Das ist mir manchmal schon ein bisschen too much, wenn ich in der Champions League höre, dass sie da den Friseur einfliegen lassen. Da weiß ich nicht mehr, was ich davon halten soll. Ja. Trotzdem freut es mich natürlich, dass man so einen Typen wie Haaland hat, der nochmal so einen raushaut. Den Schalkern wünsche ich auf jeden Fall, dass sie das wieder packen. Ich glaube da auch dran. Ich würde mich mal freuen, wenn sie einen Trainer kriegen, der die Emotionalität der Mannschaft auch aufs Publikum überträgt und dann wird das schon hinhauen.
Da habe ich doch keine Zeit für.
Ach so.
Ich muss jetzt hier die Spülmaschine ausräumen. Kommen wir jetzt mal endlich zum Schluss hier. Ich habe zu tun, Kinder. Ich lasse das zweite Bier hier schon auf, ey. Ist jetzt mal gut genug gelabert.
Was ist denn mit meinem Küsschen? Wann kommt der denn? Wann kommt mein
Küsschen?
Herrlich.
Ja, herrlich. Du, wir züchten uns einen Trainer, so wie euch den Haaland gezüchtet haben. Das ist doch kein Mensch, das ist doch eine Maschine. Das gibt's doch gar nicht. So,
jetzt habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich auch eine Trainerlizenz habe.
Da haben wir ihn doch. Ja, komm, hör mal auf mit dem Sammelkönig. Ja. Dann ist er, also Schippi, mach ich klar. Ich habe eine gute Connection, machen wir klar. Ne?
Ja, mach fertig. Ich kann auch sofort. Also ihr müsst ihn nirgendwo freikaufen.
Ja, ist ja super. Ähnlich mal ein Standesbeamter, der Trainer spielt, der ist super.
Das ist eine gute Mischung.
Ja. So. Sehr schön. Ja, an der Stelle, ich merke schon, bevor das dritte und vierte Bier aufgemacht wird und wir ja jetzt so langsam in den Abend gleiten, möchten wir abschließend auch für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich noch eine Frage an euch adressieren, die ja zum einen damit zusammenhängt, was so noch in den nächsten Monaten vor uns steht, nämlich noch ein bisschen EM und natürlich Olympia, aber auch hoffentlich noch bessere Zeiten und der Weg, der uns dann endgültig aus der Pandemie herausführt. Daher die Frage auch in die Runde und ich fange mit dir, lieber Flori, an. Was ist so dein Ausblick, was ist so dein Wunsch auch für die nächsten Wochen und Monate, auch sportlich, aber auch vielleicht ein Stück weit persönlich und womit kannst du unseren Hörerinnen und Hörern auch ein Stück weit Mut machen, dass sie sozusagen in eine gute Zukunft segeln?
Ja, ich bin persönlich voll davon überzeugt, dass wir durch die Pandemie so langsam gut durchgekommen sind. Die Impfquoten machen mir gute Hoffnung. Sportlich hoffe ich, dass wir endlich mal wieder ins Stadion gehen können. Ich hatte auch Karten für die EM, die hatte ich zurückgegeben. Da ist es mir noch ein bisschen zu früh gewesen, aber mal wieder so ein richtiges Live-Erlebnis. Ich durfte das Endspiel erleben, live in Brasilien. Sowas nochmal zu erleben zu dürfen, wird schwierig sein, aber da würde ich mich riesig drüber freuen, wenn das mal wieder möglich wäre.
Chippy, wie sieht's bei dir
aus? Ich bin ja auch von überzeugt, dass das stattfindet.
Ja.
Und ich freue mich auch schon riesig auf die EM 2024. Das wird nochmal eine andere Nummer.
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Die Berichterstattung zur EM mit Zuschauern auf den Rängen macht ja schon so ein bisschen einen Vorgeschmack und ein bisschen Vorfreude auf die Zeit, wenn wir es wirklich hinter uns gebracht haben mit dieser lästigen Pandemie und wieder ins Stadion können. Ich bin ja Dauerkartenbesitzer und würde mich sogar auch freuen, in der zweiten Liga mal wieder hinter meiner Mannschaft zu stehen. Und natürlich ein Stück weit Normalität zurückzukriegen. Das, was uns wirklich allen so ein bisschen fehlt in den letzten Monaten, einfach mal wieder ins Kino gehen, ins Theater, mit Freunden essen gehen. All das ist ja so langsam wieder möglich, aber immer noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im nächsten Jahr um diese Zeit schon deutlich weiter sind.
Also sehr optimistisch. Also, Peter, bevor ich dich das auch nochmal frage, vielleicht auch nochmal ein kleiner Schlenker zum Thema Olympia. Richtig, dass da jetzt demnächst dann auch in ganz anderen Umständen die Spiele beginnen werden. Wie siehst du das?
Also ganz großer Teil, man muss einfach gucken, großer Teil der Japaner oder der größere Teil, die Mehrheit der japanischen Bevölkerung möchte das nicht. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man sagen, also natürlich ist das so traurig, gerade für Olympioniten, die jetzt nicht einen Bruchteil, weil wir so das Geldes verdienen, was so Fußballer verdienen oder so, die oft darauf hingearbeitet haben. Aber dann muss man sowas halt nochmal verschieben, genauso wie ich auch die Europameisterschaft, also ich hätte sie auch nochmal verschoben, also ganz ehrlich, auch wenn das jetzt irgendwie klappt, aber wir sind noch nicht durch. So, das Endspiel soll in England sein. England ist leider wieder, also wir sind einfach noch nicht durch. England ist durch die Virusvariante irgendwie, ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass das Endspiel da stattfindet, ganz ehrlich. Und deshalb Tokio, ich finde es traurig, weil man hätte unter anderen Umständen, man muss halt nächstes Jahr. Man muss damit flexibel sein. Wir müssen überhaupt, und wenn wir was gelernt haben, hoffentlich aus dieser Pandemie, dann ist das, dass wir gerade mit solchen Dingen einfach viel flexibler umgehen müssen, weil es einfach Menschenleben bedeutet. Und das ist immer so nebensächlich da so. Also das berührt mich und das bewegt mich auch. Und deshalb hoffe ich einfach, dass wir durch den Fußball, ich freue mich auch auf all diese Dinge, aber Geduld. Und wenn wir irgendwas vielleicht gelernt haben, ist es irgendwie miteinander Geduld zu haben, Rücksicht aufeinander zu nehmen und nicht zu vergessen, dass alles, was wir tun, was uns vielleicht Vergnügen bereitet und so weiter, auch damit sein kann, dass es anderen Menschen in dem Moment, weil wir so viel Vergnügen haben, nicht so gut geht. Und dann lieber sagen, komm, wir lassen uns jetzt nochmal Zeit, so. Und wir schieben jetzt noch mal was, weil erst müssen wir das erledigt haben. So, und das ist so meine Hoffnung. Bin da aber auch ganz, ganz froh. Und ich glaube, ich hoffe, nicht nur der Mensch hier, sondern auch die Politiker haben so ein bisschen was gelernt. Das wäre schön.
Super. Ein besseres Schlusswort hätte es nicht geben können. Von daher bedanken wir uns ganz herzlich. Ich glaube, wir haben auch den Rekord, den wir mit Fritz Keller bis dato hatten, was die Länge des Podcasts angeht, gebrochen. Und das ist auch gut so. Insofern, alle herzlichen Dank an Joachim Floritschak, den Schiedsrichter aus dem Wunder von Bern, Dirk Schepaniak, der Bernie Claude in dem Film verkörperte, und der liebe Peter Lohmeier, Richard Lubanski verkörperte und natürlich viele, viele andere Rollen. Peter, sag uns noch mal ganz kurz, nächstes Projekt, nächster Film, wo wir dich sehen können.
Oh ja, wenn Sie mir das immer rechtzeitig sagen würden. Ich bin jetzt auf dem Filmfest München mit zwei Filmen. Ich habe einen ganz wunderbaren Film gemacht mit Joachim Kroll und Martina Gedeck. Der wird, ja, man weiß es immer nicht, wann der im Fernsehen kommt. Das ist, kommt aber einfach lieber, ihr kriegt das schon mit, die Programmzeitung immer schön durchforsten, am besten auf Instagram mir folgen. Da kommt das dann auch manchmal. Und wie gesagt, nochmal als nicht, dass ihr das Datum im September vergesst, hier schön alle schon mal Karten bestellen. Am 21. und 22. September Superspreader im Schauspiel Köln.
Klasse. Ja. Haben wir den Werbeblock auch noch. Also, vielen lieben, lieben Dank an alle, die hier in dieser Runde waren. Und ich spiele den Ball nochmal rüber nach Darmstadt. Toll, dass wir diesen 50. Podcast mit euch machen konnten.
Ja, ich kann mich nur anschließen. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Und ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht bald mal live irgendwo in Deutschland zusammentreffen werden.
Ja, in Köln.
Ja,
Ja, Glück auf. Werden wir.
Ja. Danke. Tschüss, tschüss.
Danke. Ja, gut. Bis dann.
Ja, ja, tschüss. Tschüss.